haben jetzt in den letzten Wochen immer wieder uns einzelne Passagen aus dem kleinen Propheten Haggai angeguckt und wollten dort lernen, was können wir von diesem kleinen Propheten mitnehmen, was davon trifft auf uns zu. Und so möchte ich jetzt nochmal einen Rückblick machen, was wir in den letzten Wochen gelernt haben. Und zwar ging es los, dass dem Volk vorgeworfen wurde, dass sie gegen den Bund mit Gott rebelliert haben. Sie haben sich nicht um das gekümmert, was Gott ihnen aufgetragen hat. Sie sollten hingehen und den Tempel aufbauen, aber sie haben sich eher mit ihren eigenen Häusern beschäftigt und mit den Sachen, die für sie besser gepasst haben. Und deswegen waren ihre Ernten nicht so gut. Ihre Herzenshaltung war falsch. Sie haben mehr an das gedacht, was für sie gut ist, und sich mehr auf sich selber bezogen als auf Gott. Doch dann, als das Volk umgedacht hat, als sie zu Gottes Gesetzen wieder zurückgekommen sind, zu seinem Gebot und angefangen im Tempel zu bauen, dann hat Gott ihnen gesagt, dass er bei ihnen will, dass er ihnen helfen will. Weiter ging es damit, dass das Volk eine unerfüllte Hoffnung hatte. Ja, sie waren dabei, den Tempel aufzubauen. Sie waren aber demotiviert, weil das, was sie dort zustande gebracht haben, das, was sie am Aufbauen waren, das war irgendwie kleiner und nicht so schön wie der ursprüngliche Tempel, den sie teilweise noch in Erinnerung hatten. Hier hat Gott durch den Propheten Haggai zu der ganzen Leitung des Volkes und zum Volk geredet und hat gesagt, ihr sollt euch daran erinnern, was ich euch versprochen habe. Es wird etwas viel Größeres, etwas viel Schöneres geben. Seid motiviert, macht weiter, egal wie auswegslos oder wie traurig die Lage gerade aussieht. Macht weiter, baut den Tempel und ich werde bei euch sein. Und ich werde einen Tempel schaffen, der viel größer und viel schöner und viel herrlicher sein wird als der erste Tempel. Dann beim dritten Teil ging es darum, um die Frage der Reinheit. Ist unser Leben rein? Leben wir rein? Wenn wir uns die Bibel angucken und lernen, was Reinheit ist, leben wir auch danach? Ist die Antwort auf die Frage der Reinheit, die wir wissen, auch das, was uns dazu führt, wirklich rein zu leben? Oder sagen wir, okay, wir kennen die Antwort, aber ich lebe trotzdem nicht so, ich lebe anders. Leben wir vielleicht nur eine äußerliche Reinheit, dass wir gucken, dass wir gut gepflegt aussehen, dass wir sauber sind, aber in unserem Herzen ist es dreckig und dunkel? Oder leben wir auch wirklich in uns rein? Denn alles, was wir mit unserer Unreinheit anfassen, das wird auch unrein. Also müssen wir gucken, dass wir uns von Gott verändern lassen, dass wir rein vor ihm leben, damit wir auch ihn verherrlichen können. Und Gott erinnert uns dort wieder dran, dass er uns wirklich segnen möchte und dass er bei uns sein möchte. Wenn wir jetzt zum letzten Abschnitt, zu den letzten vier Versen kommen im Buch Haggai, dann kann man das Ganze eigentlich mit dem Thema überschreiben, was am Ende bleibt. Und zwar steht in den Versen 20 bis 23. Und des Herrn Wort geschah zum zweiten Mal zu Haggai am 24. Tag des Monats. Sage Serubabel, dem Statthalter von Juda, ich will Himmel und Erde erschüttern und will die Throne der Königreiche umstürzen und die Macht der Königreiche der Völker vertilgen und umstürzen die Wagen und ihre Fahrer. Ross und Reiter werden fallen, ein jeder durch des anderen Schwert. Zur selben Zeit, spricht der Herr Zebaoth, will ich dich, Cherubabel, du Sohn Shealtiels, meinen Knecht nehmen, spricht der Herr, und dich wie einen Siegelring halten, denn ich habe dich erwählt, spricht der Herr Zebaoth. Direkt in dem ersten Vers, wenn man sich den anschaut, dann scheint es einfach nur ein informativer Text, ein informativer Satz zu sein. Es geht darum, Gott redet und ja, es passiert wieder am 24. Tag des Monats. Doch ganz wichtig ist hier der Zusatz zum zweiten Mal. Dass Gott redet, dass Gott gerade zu den Propheten redet, das wissen wir. Oder davon können wir vielleicht ausgehen, weil es sind Gottes Propheten. Aber dass Gott an einem Tag das zweite Mal zu einem Propheten redet, das hören wir vielleicht nicht so häufig. Bist du dir bewusst, dass Gott zu dir redet und das nicht nur einmal am Tag, sondern häufiger? Ich musste mich in der Vorbereitung dabei ertappen, dass ich immer wieder mit dem Gedanken spiele oder immer wieder mit der Einstellung in die Woche gegangen bin. Am Sonntag redet Gott zu mir durch die Predigt, am Freitag durch das Thema an der Jugend und sonst den Rest. Ja, Gott redet bestimmt irgendwie zu mir, aber bin ich mir dessen wirklich bewusst? Und ich finde es einfach sehr interessant, dass hier in diesem Vers steht, Gott redet ein zweites Mal an einem Tag. Wenn wir hingehen mit der Einstellung, dass Gott am Sonntag durch die Predigt zu uns redet, sind wir dann aber trotzdem bereit, auch am Nachmittag, wenn wir mit Freunden unterwegs sind, wenn wir mit der Familie unterwegs sind, wenn wir vielleicht auch alleine sind, dass Gott auch dann trotzdem zu uns reden kann, dass Gott auch dann zu uns reden möchte. Hier haben wir schwarz auf weiß, dass Gott an einem Tag zweimal redet. Bist du bereit, auf Gott zu hören? Bist du bereit, auch öfters auf Gott zu hören an einem Tag? Hörst du überhaupt auf das, was Gott dir sagen will? Was ist es nun, was Haggai hier sagen soll? Lesen wir weiter ab Vers 21. Sage Scherubabel, dem Statthalter von Juda. Wenn wir jetzt nochmal zurückschauen auf letzte Woche, ist es hier sehr interessant, denn die Verse 10 bis 19, die wir uns letztes Mal angeguckt haben, die werden zuallererst an die Priester sind die gerichtet. Dort heißt es in Vers 11, so spricht der Herr Zebaoth, frage die Priester nach dem Gesetz und sprich. Hier ging es erstmal darum, dass die geistliche Führung des Volkes sich einer Frage stellen soll, bevor sie dann das, was sie lernen sollten und mussten, weiter an das Volk tragen sollen. Hier geht es jetzt aber darum, dass zuerst die politische Leitung, der Statthalter Scherubabel, der König von diesem Volk Israel gerade, dass er zuerst etwas hören soll, dass er zuerst etwas lernen soll, um es dann weiter an das Volk zu geben. Und zwar heißt es, ich will Himmel und Erde erschüttern und will die Throne der Königreiche umstürzen und die Macht der Königreiche der Völker vertilgen und umstürzen die Wagen und ihre Fahrer. Ross und Reiter werden fallen, ein jeder durch des anderen Schwert. Haggai soll hier direkt etwas Bewegendes sagen, etwas Erschütterndes weitergeben. Himmel und Erde werden erschüttert werden. Hier greift Gott nochmal auf das zurück, was er durch den Propheten Haggai schon gesagt hat. In Vers 6 hat nämlich Gott durch Haggai gesagt, es ist nur noch eine kleine Weile, dass ich Himmel und Erde, das Meer und das Trockene erschüttere. Und genau dieser Vers wird in Hebräer nochmal aufgegriffen. In Hebräer 12, die Verse 26 und die folgenden, dort heißt es, seine Stimme hat zu jeder Zeit die Erde erschüttert. Jetzt aber verheißt er und spricht, noch einmal will ich erschüttern, nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel. Dieses noch einmal aber zeigt an, dass das, was erschüttert wird, weil es geschaffen ist, verwandelt werden soll, auf das bleibe, was nicht erschüttert wird. Darum, weil wir ein Reich empfangen, das nicht erschüttert wird, lasst uns dankbar sein und zu Gott und so Gott dienen mit Scheu und Furcht, wie es ihm gefällt. Alles wird erschüttert werden, Himmel und Erde. Alles, was wir kennen, befindet sich auf der Erde oder im Himmel. Und warum soll es erschüttert werden? Es soll erschüttert werden, damit das bleiben kann, was nicht erschüttert werden kann. Gott will, dass alles, was auf der Erde und im Himmel ist, erschüttert wird, damit er sein neues Reich bauen kann, damit er sein Reich bauen kann, was nichts und niemand zum Wanken bringen kann. In dem Hebräertext heißt es auch, darum, weil wir ein Reich empfangen, das nicht erschüttert wird, lasst uns dankbar sein und so Gott dienen mit Scheu und Furcht, wie es ihm gefällt. Wir haben dieses Reich schon empfangen. Wir dürfen Gottes Kinder sein und deswegen schon fest mit ihm verankert sein in diesem Reich, das nicht mehr erschüttert werden kann. Jesus ist extra dafür auf die Erde gekommen, um für unsere Sünden zu sterben, damit wir in ihm fest verwurzelt und verankert sein können, damit uns nichts und niemand erschüttern kann. Doch Gott geht hier sogar noch einen Schritt weiter. Er definiert es genauer, was genau auf der Erde erschüttert werden soll. So heißt es weiter: Ich will Himmel und Erde erschüttern, die Throne der Königreiche umstürzen, die Macht der Königreiche der Völker vertilgen, umstürzen die Wagen und ihre Fahrer, Ross und Reiter werden fallen, ein jeder durch des anderen Schwert. Die Israeliten kann es zu gut. Sie hatten es schon mit den Ägyptern zu tun gehabt, mit einem hartherzigen Pharao, der sie nicht ziehen lassen wollte, der sie versklavt hat, der sie ausgebeutet hat. Und gerade jetzt, diese Israeliten sind gerade aus der Gefangenschaft, aus dem Exil und aus Babylon zurückgekommen. Israel wurde von den Babyloniern besiegt, sie wurden verschleppt, haben nicht mehr in ihrer Heimat gelebt. Und jetzt gerade war die Zeit gewesen, wo die Meder und Perser die Babylonier besiegt haben, und so kannten sie es am eigenen Leib, haben es selber erlebt oder auch aus ihrer Geschichte, was es heißt, wenn Könige sich groß fühlen, wenn Könige andere ausbeuten, wenn sie auf ihren Thronen sitzen und ihre Macht ausnutzen, ihre Macht vergrößern, verbreitern wollen, die sie haben. Und je größer ein Königreich wurde, umso sicherer hat es sich gefühlt, umso sicherer hat sich der König gefühlt, weil er bestätigt wurde und er immer mehr Macht bekommen hat. Doch Gott sagt, dies alles wird fallen. Das Interessante ist, Gott sagt es nicht nur hier in Haggai, sondern schon in Daniel, einem Propheten, der vor Haggai gelebt hat, und zwar in der babylonischen Gefangenschaft. Und dieser hat schon gesagt, dass die Weltreiche, die es gibt und geben wird, dass diese fallen werden. Hierauf möchte ich jetzt aber nicht weiter eingehen, denn dazu könnt ihr gerne eine der Predigten oder die Predigtreihe von Daniel Siems und dem Pastor uns anschauen und anhören, denn er hat gerade darüber eine Predigtreihe gemacht mit mehreren Predigten über die Weltreiche, über die Herrscher, die fallen werden. Gucken wir uns an, wie es weitergeht, nachdem Gott sagt, Himmel und Erde, Throne und Macht der Königreiche werden fallen. Geht er weiter und sagt, dass sogar die Streitmächte, die Krieger, gestürzt werden. Die, die am Ende hingehen und das, was der König befiehlt, ausleben und quasi für den König kämpfen, damit er mehr Macht und mehr Land bekommt. Umstürzen die Wagen und ihre Fahrer, Ross und Reiter werden fallen. Früher war es ganz üblich, dass sich einzelne Nationen auf besondere Sachen spezialisiert haben. So sind sie hingegangen und haben bestimmte, zum Beispiel Wagen konstruiert, um eben einen Vorteil im Krieg zu haben. Besondere Waffen wurden produziert, um im Krieg einen Vorteil gegen die anderen zu haben. Teilweise wurden Tiere dressiert und extra gezüchtet, damit diese im Krieg genutzt werden können. Und selbst diese ganzen Hilfsmittel, diese ganzen Tiere, die trainiert und hergerichtet und gezüchtet werden, die ganzen Elitekrieger, die Spezialisten, die hingehen, um einfach für den König zu kämpfen, um ihm Macht zu geben, um ihn zu verteidigen, selbst diese werden nichts gegen Gott ausrichten können. Diese werden fallen, sie werden stürzen und keine Macht mehr haben, wenn Gott kommt. Heute sieht es vielleicht in unserer politischen Situation ein bisschen anders aus. Wir haben keinen König mehr, der auf irgendeinem Thron sitzt und irgendwelche Befehle gibt. Wir haben heute wieder einen Bundeskanzler. Wir haben einen Amerika-Präsidenten, die unsere Länder leiten. Die vielleicht auch nicht mehr auf Thronen sitzen, sondern irgendwelchen großen, bequemen Luxussesseln. Aber auch diese sind damit gemeint. Auch sie wird Gott stürzen. Keine Atombombe, keine Biowaffe, keine Roboter, kein Cyberkrieg, kein was auch immer es momentan gibt, wird bestehen können vor Gott. All dies wird Gott beseitigen. Ja, Gott wird sogar aufräumen, bevor er kommt. In dem Abschnitt heißt es, ein jeder durch des anderen Schwert. Diese Krieger werden sich gegenseitig umbringen. Sie werden sich gegenseitig zu Fall bringen. Und wenn wir uns die Bibel anschauen und die Geschichte des Volkes Israel durchlesen, so sehen wir immer wieder, wie Gott hingeht und das Volk Israel eigentlich nichts machen muss, weil Gott für sie kämpft und die Feinde sich gegenseitig besiegen. So lesen wir in Richter 7, Vers 22 über Gideon: Und während die 300 Mann die Posaune bliesen, richtete der Herr im ganzen Lager eines jeden Schwert gegen des anderen. Und das Heer floh. Gott kämpft für sein Volk. In 1. Samuel 14, Vers 20 lesen wir: Und Saul und das ganze Volk, das bei ihm war, sammelten sich und kamen zum Kampfplatz. Und siehe, da ging ein jedes Schwert gegen des anderen, und es war ein sehr großes Getümmel. Das Volk Israel muss gar nicht einschreiten. Sie kommen zu dem Platz, wo gekämpft werden soll, und sehen, die Feinde sind schon untereinander am Kämpfen. Die Verheißung, die Gott hier durch Haggai seinem Volk nochmal gibt, sehen wir auch in Daniel 2, Vers 44. Aber zur Zeit dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird. Und sein Reich wird auf kein anderes Volk kommen. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und zerstören. Aber es selbst wird ewig bleiben. Und in Zacharia 9, Vers 10 sehen wir: Denn ich will die Wagen vernichten in Ephraim und die Rosse in Jerusalem. Und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er wird Frieden gebieten den Völkern, und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Gott wird alle Macht richten, er wird alle Macht beseitigen, wenn er sein Reich aufbaut, und dann werden wir wahren Frieden haben. Und diesen Frieden und diese, ja, Rettung, die wir bekommen können, nennt er auch im nächsten Abschnitt. Stell dir mal vor, du leitest ein kleines Tochterunternehmen, welches gerade gegründet wurde und eigentlich vor ein paar Jahren gerade erst eingestampft wurde, weil es nicht den Erfolg gebracht hat, den der Mutterkonzern sich erhofft hat. Du arbeitest, du investierst deine Zeit in diesen Tochterkonzern, dieses kleine Unternehmen, motivierst deine Mitarbeiter mitzumachen, dran zu bleiben, zeigst ihnen immer wieder Sachen, die gut laufen, damit irgendwie dieses Unternehmen doch gestärkt werden kann. Und dann kommt plötzlich ein großer Geschäftsmann zu dir und er sagt dir etwas, was dich ein bisschen erschüttert. Er sagt dir, dass er alle Geschäfte, die in dieser Sparte sind, vernichten will. Er will deinen Mutterkonzern vernichten. Er will den größten Konkurrenten von euch vernichten. Er möchte sämtliche Unternehmen, die auch nur ansatzweise irgendetwas damit zu tun haben, übernehmen und vernichten. Alles, was diesen Markt irgendwie beeinflussen könnte, das möchte er ja selber haben und vernichten. Und er sagt dir sogar genau, wie das Ganze ablaufen soll. Er sagt, es wird am Ende so laufen, dass diese ganzen Konzerne untereinander so viel Streit und Probleme haben, dass sie sich gegenseitig vernichten werden, dass er als Großunternehmer eigentlich nichts machen muss, als abzuwarten. Wie denkst du, wenn dir jemand so etwas sagt, dass alles, was größer ist, alles, was irgendwie mit dem zu tun hast, wo du gerade drum kämpfst, vernichtet werden soll? Doch dann sagt er etwas. Er sagt: Ich möchte dich als Zeichen, ich möchte dich als Symbol meiner Macht einsetzen. Du sollst am Ende, wenn alles vernichtet ist, sollst du mein Siegel sein, mein Zeichen, mein Symbol, dass ich dies alles in der Hand habe und das alles beherrsche. Dieses Beispiel ist vielleicht nicht ganz mit dem zu vergleichen, was Gott hier sagt, aber es gibt uns vielleicht ein bisschen eine Idee, ein Gefühl dafür, was Gott hier sagt. Und zwar sagt er in Vers 23, zur selben Zeit, spricht der Herr Zebaoth, will ich dich, Cherubabel, du Sohn Shealtiels, meinen Knecht nehmen, spricht der Herr, und dich wie einen Siegelring halten, denn ich habe dich erwählt, spricht der Herr Zebaoth. Beim Beschäftigen mit diesem Vers sind mir immer mehr Sachen aufgefallen. Immer mehr Sachen, die vielleicht nur klein aussehen, aber eigentlich so eine krasse und Hammerbedeutung haben. Zuerst beginnt es hier mit der Einleitung, wo es heißt, zur selben Zeit. Das heißt, zu der Zeit, mit dem, was gerade davor passiert, während die ganzen Völker, die ganzen Mächte, die ganzen Krieger vernichtet wird, die Erde und der Himmel erschüttert wird, währenddessen, zu dieser Zeit, soll etwas geschehen. Und wer sagt das? Wie im Propheten Haggai immer wieder vorkommt, der Herr Zebaoth, der Herr der Herrscharen, kein geringerer als der, der sowieso über alles herrschen wird, der über alles herrscht und der gerade gesagt hat, ich werde die ganzen anderen Heere vernichten. Dieser Herr, dieser Gott sagt, ich will dich wie einen Siegelring halten. Hat das nicht irgendeine krasse Power? Ist das nicht unglaublich, dass dieser Gott, der sagt, ich kann das alles vernichten, ich brauche noch nicht mal etwas zu machen, sondern die werden sich gegenseitig vernichten. Er sagt, ich möchte dich als Siegelring haben. Doch was ist ein Siegelring? Heutzutage benötigen wir keine Siegelringe mehr. Es gibt vielleicht den einen oder anderen, der noch einen als Schmuck trägt. Aber früher war ein Siegelring so etwas wie ein Ausweis. Wenn man mit diesem Siegelring etwas unterzeichnet hat, dann hatte es einen besonderen Wert. Dann war es fest. So wurde dann häufig Wachs oder irgendein Gips auf zum Beispiel einen Brief, eine Rolle getropft und dann der Siegelring reingedrückt, sodass deutlich dieses Siegel zu sehen ist. Gerade auch auf Briefen wurde es teilweise drauf gemacht und sobald dieses Siegel gebrochen war, wusste man, jemand hat schon in diesen Brief reingeguckt. Es war ein Zeichen der Macht. Wenn man den Siegelring eines Königs bekommen hat, dann war man genauso mächtig oder hatte man genauso viel zu sagen wie dieser König. Denn wenn man dieses Siegel unter einen Schrieb gesetzt hat, dann war es so, als wenn der König selber das aufgesetzt hat. Diese Siegel hatte also Macht. Auf diese Siegel hat man aufgepasst. Es wurde behütet, damit es ja nicht in falsche Hände kommt. In der Bibel gibt es auch immer wieder einen Siegelring, der vorkommt, der die Stellung verdeutlicht, der den Menschen Würde verleiht. So gibt der Pharao Josef seinen Siegelring, als dieser zu seiner rechten Hand ernannt wird. Haman wurde ein Siegelring weggenommen und Mordechai gegeben, um Mordechai zu ehren. Der verlorene Sohn, als er zurück zu seinem Vater kommt, bekommt einen Siegelring, einen Ring von seinem Vater als Zeichen, du bist mein Sohn, du gehörst wieder zur Familie, du hast wieder alle Rechte, die meine Kinder haben. Stellt euch vor, dieser Siegelring kommt in die falschen Hände. Stellt euch vor, irgendjemand, der dem König etwas schaden möchte, bekommt an diesen Siegelring. Er kann alles damit machen. Wenn heutzutage unsere EC-Karte verloren geht, dann sperren wir sie, da kommt keiner ran, aber mit diesem Siegelring konnte man alles machen, weswegen man diesen Siegelring besonders behütet hat und darauf aufgepasst hat. Cherubabel bekommt ihr also deutlich von Gott zu sagen, du bist mein Werkzeug, du sollst wie ein Siegelring an meiner Hand sein. Und ich werde auf dich aufpassen. Ich werde dich behüten. Ich werde dich beschützen. Mir kam hier die Frage, warum denn ausgerechnet Cherubabel? Cherubabel war jetzt nicht der Größte, nicht der Stärkste und auch nicht der mächtigste politische Führer Israels. Warum soll er versiegelt werden? Warum soll er ein Siegel werden? Gott sagt im Text, denn ich habe dich erwählt. Jerubbabel hat nichts Besonderes, nichts Großes, nichts Außergewöhnliches gemacht. Es geht einfach nur darum, dass Gott ihn auserwählt hat und Gott durch ihn und mit ihm auch ein Versprechen hält, was er seinem Volk, dem Volk Israel, gegeben hat, was er David gegeben hat, denn Jerubbabel war ein Nachkomme Davids. Und aus diesem Haus David sollte dann der Messias kommen, Jesus. Jerubbabel präsentierte also gleichzeitig als Siegelring das Haus Davids. Er ist der Vorbote auf Jesus, der kommt, um für unsere Sünden zu sterben. Und gerade hier, als das Volk Israel wieder zurück aus dem Exil kommt, ist es vielleicht gerade besonders wichtig, dass Gott hier nochmal ein Zeichen setzt und sagt, hey, ich bin bei euch, ich habe euch nicht vergessen, ich habe euch etwas versprochen und ich will das auch einhalten. In Matthäus 1 und in Lukas 3 können wir lesen, dass Jerubbabel auch wirklich von David abstammt. Und zwar, ich habe jetzt die Verse kurz rausgesucht, wo es darum geht. Dies ist das Buch der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Isai zeugte den König David, David zeugte Salomo mit der Frau des Uriah. Und dann geht es weiter, Vers 11. Josia zeugte Jojachin und seine Brüder um die Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Nach der babylonischen Gefangenschaft zeugte Jojachin Shealtiel, Shealtiel zeugte Zerubbabel. Und weiter geht's dann, Vers 16. Jakob zeugte Josef, den Mann Marias, von der geboren ist Jesus, der heißt Christus. Interessant ist auch hier, dass Gott einen besonderen Plan verfolgt und dass Gott auch Struktur hat. Vers 17 heißt es, alle Geschlechter von Abraham bis David sind 14 Geschlechter. Von David bis zur babylonischen Gefangenschaft sind 14 Geschlechter. Von der babylonischen Gefangenschaft bis zu Christus sind 14 Geschlechter. Gott hat einen Plan. Gott zieht ihn durch und Gott bestätigt ihn auch immer wieder, dass das, was er verspricht, hält er auch. Auf welcher Seite stehst du? Bist du ein Kind Gottes, das im Buch des Lebens steht, welches mit dem Siegel versiegelt ist? Sieht für dich dein Leben immer rosig und toll aus? Oder gibt es auch in deinem Leben Sünde, Leid, Missstände, die dich von Gott abhalten? Jerubbabel ließ sich davon nicht ablenken, sondern er wurde auch ermutigt durch diese Verheißung, dass Gott auf ihn aufpasst, dass Gott ihn bewahren und behüten will. Was jetzt nicht mehr in Haggai steht, aber es geht weiter, der Tempel wird weiter aufgebaut und 5 Jahre später wird der Tempel fertiggestellt. Jerubbabel hat einiges lernen müssen und Haggai hat ihm einiges durch Gott oder ja beibringen dürfen. Gott wollte es durch Haggai machen. Und auch wir dürfen einiges lernen. Wir dürfen Gottes Kinder sein und uns vollkommen auf ihn verlassen. Das, was wir heute mitnehmen können aus diesem Abschnitt ist, Gott redet öfters zu uns. Er redet nicht nur einmal am Tag, er redet nicht nur einmal in der Woche, sondern er möchte immer wieder zu uns reden. Wir müssen nur bereit sein, auf ihn zu hören. Gott hat Vollmacht, sein Reich zu bauen und nichts kann ihm in den Weg kommen. Nichts kann sich ihm entgegenstellen, was ihn daran hindert, sein Reich zu bauen. Bist du dabei? Bist du dabei, wenn Gott sein Reich baut? Stehst du dann fest, verwurzelt in Gott? Oder wirst du zu denen gehören, die erschüttert werden, die fallen werden? Ganz zum Schluss möchte ich nochmal den kompletten Propheten Haggai zusammenfassen, was wir aus diesen 2 Kapiteln mitnehmen und lernen können. Du musst deine Herzenshaltung prüfen. Gott hat dir einen Auftrag gegeben und Gott möchte, dass du deinen Auftrag ausführst und auslebst. Es bringt aber nichts, wenn du einfach hingehst und Hauptsache irgendetwas machst. Wenn du einfach verschiedene Sachen und vielleicht auch viel machst, aber deine Herzenshaltung stimmt nicht. Du musst dich unter die Gebote Gottes stellen. Und wenn du danach lebst, dann will er dich auch segnen und will dir helfen. Verschwende nicht deine Zeit damit, irgendwie betrübt oder enttäuscht zu sein von dem, was gerade um dich herum passiert, von den äußeren Umständen, von dem, was vielleicht gerade so klein und so unwichtig aussieht. Mache weiter, kämpfe weiter für Gott, lebe für ihn. Gib nicht auf. Und er möchte dich hier auch unterstützen. Er möchte dir helfen, wenn du wirklich alles für ihn gibst. Lebe vor Gott in Reinheit. Achte darauf, womit du dich umgibst. Achte darauf, dass du innerlich auch rein bist, nicht nur äußerlich, sondern dass du wirklich auch in den Momenten, wo dich keiner sieht, wo du alleine bist, wirklich rein vor Gott lebst. Und Gott wird die Welt richten. Gehörst du zu den Versiegelten? Gehörst du zu denen, die seine Kinder sind? Wenn nicht, nutze die Chance. Komm heute gerne auf mich, auf Jonathan oder auf Nico zu. Wir wollen mit dir beten, mit dir reden, dass du einfach ein Kind Gottes sein und werden kannst. Vielleicht gibt es aber auch den einen oder anderen Punkt in deinem Leben, wo du sagst, da habe ich mich von Gott entfernt, da habe ich mich runterziehen lassen, da habe ich mich demotivieren lassen. Dann klär diese Sachen mit Gott, klär sie, damit auch du bereit bist und fest verwurzelt bist, wenn Gott kommt und am Ende die Welt, die Himmel und die Erde erschüttern wird.